Wie ist es bei euch eigentlich mit gut gemeinten Ratschlägen? Wie geht's euch dabei? Gute Ratschläge zu bekommen, was man alles in seinem Leben tun sollte oder nicht tun sollte, Dinge, die man vielleicht auch selbst erlebt hat oder Erfahrungen gemacht hat und dann natürlich auch gerne bereit ist, diese Erfahrungen und diese guten Ratschläge weiterzugeben, auch wenn keiner danach fragt. Wie geht's euch dabei? Ich merke, gerade bei heranwachsenden Kindern, die mögen das gar nicht, von den Eltern dann noch gute Ratschläge zu bekommen. Sie wollen schließlich ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, so wie sie es denken und meinen auch, dass es gut ist. Meine Erfahrung ist, wenn die Kinder dann aus einem gewissen Alter raus sind und ein gewisses Erwachsenenalter erreicht haben, dass sie dann durchaus auch mal wieder zurückkommen und nach guten Ratschlägen fragen. Auch das passiert. Mensch, wie hast du das gemacht? Oder kannst du mir hier nicht mal einen guten Rat geben? Oder solche Dinge. Dann sind gute Ratschläge natürlich willkommen. Freue ich mich natürlich auch drüber. Oder wenn du krank bist, wie viele gute Ratschläge bekommst du dann? Ganz schnell. Was sonst noch drumherum alles Gute ist. Wir werden mitunter überhäuft davon und sehr schnell mit guten Ratschlägen bedient. Meine Erfahrung ist, ob wir die dann annehmen oder einen Teil davon annehmen, hängt ganz, ganz stark davon ab, wer sie mir gibt. So meine Erfahrung. Oh, eine ganze Reihe nicken. Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht? Je nachdem, wer mir dann einen guten Ratschlag gibt oder überhaupt einen Ratschlag, ob er dann gut ist oder nicht, entscheide ich ja dann. Und wenn es kommt halt immer sehr darauf an, von wem ich das dann bekomme. Wie ist denn das eigentlich bei euch dann mit den guten Ratschlägen von Gott? Wäre Gott jetzt jemand, wo ihr sagen würdet, ja, von Gott, da nehme ich doch gerne ein paar gute Ratschläge an. Wäre Gott jetzt so eine Person, wo ihr sagen, jo, wenn Gott mir was sagt, dann nehme ich das an? Gott gibt uns tatsächlich eine ganze Menge sehr guter Ratschläge. Er gibt uns Verhaltensweisen, ich möchte vielleicht auch durchaus sagen Ermahnungen, sehr genaue Hinweise, Verhaltensregeln für uns persönlich, für unser Christsein, für unser Gemeindeleben. Und ich habe ja der Vergangenheit bin ich so fortlaufend den ersten Thessalonicher Brief durchgegangen. Immer wieder mal bei besonderen Anlässen mit Unterbrechungen. Aber so bin ich, weil wir keinen besonderen Anlass heute haben, auch wieder im ersten Thessalonicher Brief, um dort weiterzugehen. Und wenn wir das Kapitel, 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufschlagen, dort finden wir einige solcher Ratschläge, ja Ermahnungen Gottes für unser Leben, für unseren Umgang in der Gemeinde. In Versen 12 bis 22 scheint es mir, als wenn Gott hier eine Perlenkette von Hilfestellungen, Korrekturen und Ermahnungen aufzieht. Und ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich für uns heute Morgen, sich das anzuschauen, darüber nachzudenken und diese Ratschläge beherzigen. Da sind so viel drin. Ich habe auch schon mal angefangen mit den Versen 12 und 13. Und da hatte ich schon mal eine Predigt drüber gehabt. Ich werde jetzt die Verse lesen, 12 bis 22, um auch so das alles zusammen zu haben. Werde heute aber nur auf die Dinge im Vers 14 eingehen. Also wirklich nur ein Vers. Aber da stecken schon eine ganze Menge Dinge drin, wenn wir eins davon beherzigen, vielleicht auch noch mehr, je besser, dann haben wir schon eine Menge zu tun. So, 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wie gesagt, die Verse 12 und 13, wo es gerade um die Ältestenschaft oder Anerkennen der Ältesten geht, da hatte ich schon mal drüber gesprochen. Und jetzt in Vers 14, ich lese ihn noch einmal. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Es ist eine interessante Aufzählung fürs Gemeindeleben, im Umgang, wie wir in der Gemeinde mit anderen Geschwistern umgehen sollen. Das Erste, was Gott uns hier durch Paulus sagt, ist, wir sollen die Unordentlichen zurechtweisen. Ja, was heißt das? Im Griechischen, vom griechischen Wort oder von der griechischen Wortbedeutung her, sollte ich vielleicht genauer sagen, wird dieses Wort für Unordentliche verwendet, da wo ein Soldat die Front, die Kampflinie verlassen hat. Wir nennen diese Leute Deserteure. Jemand, der desertiert ist. Also Menschen, die nicht bereit waren, an dem Ort, wo sie in dem Moment hingestellt waren, die Verantwortung zu übernehmen. Sie sind einfach abgehauen. Und das ist zum einen an der Kampflinie im Krieg, zum anderen gibt es natürlich auch viele andere Fronten, Verantwortungsbereiche, wo wir desertieren können. Und gerade in Bezug auf die Gemeinde, denn Paulus schreibt diesen Brief ja nicht in den luftleeren Raum, in irgendetwas, ins Blaue hinein, sondern Paulus schreibt diesen Brief ja an eine Gemeinde in Thessalonik. Und die hatten eine Menge Probleme, hatten eine Menge Schwierigkeiten untereinander. Und ihnen sagt er, sie sollen die Unordentlichen zurechtweisen. Also in Bezug auf die Gemeinde heißt es, zum einen oder einerseits Geschwister, die ihren Platz in der Gemeinde, die ihre Verantwortung in der Gemeinde nicht nachkommen, nicht wahrnehmen, sie verlassen, liegen lassen oder auch gar nicht erst wahrnehmen, sich davor drücken, überhaupt etwas Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, überhaupt in der Gemeinde mitzuarbeiten und damit die anderen Gläubigen, die anderen Geschwister, ja die ganze Gemeinde im Stich zu lassen. Nicht bereit zu sein, sich als lebendiger Stein mit einbauen zu lassen. So könnten wir hier mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, beschreiben, Paulus hier sagt, ermahnt die Drückeberger. Vielleicht ein sehr krasser Begriff, aber von dem, was Paulus hier ausdrückt, drückt er genau das aus. Verwarnt, ermahnt die Drückeberger. Das ist ein Gedanke. Ein zweiter. Zum anderen heißt unordentlich sein in der Gemeinde auch, sich auf der anderen Seite Rechte herauszunehmen, die dir gar nicht zustehen. Rechte herausnehmen, die dir gar nicht zustehen. Überall unbedingt seine Finger reinstecken zu müssen, überall Dinge tun zu müssen, die gar nicht deine Verantwortungsbereiche sind. Zu allem und jedem etwas sagen zu müssen, wo du in dem Moment gar nicht deine Verantwortung hast. Das Problem ist dabei nicht die Schwäche der Geschwister, sondern ihre Stärke. Das Problem ist dabei nicht ihr überzogener Selbstzweifel, sondern überzogenes Selbstbewusstsein. Nicht die Ängstlichkeit, sondern die Dreistigkeit. Nicht die Schüchternheit, sondern die Respektlosigkeit. Nicht die Verzagtheit, sondern die Skrupellosigkeit. Auch das sind leider Situationen, die wir immer wieder in Gemeinden finden und wo es auch ganz, ganz viel Leid in Gemeinden gegeben hat. Ich bin mal in einer Schulung gewesen, wo es gerade um diese Thematik der Verantwortlichkeiten in der Gemeinde geht. Dass Geschwister einzelne Verantwortungen haben, einige und andere, aber überall Zwischenfunken. Wir hatten dann so eine Auflistung, so einzelne Sparten und es dann immer ständig nur Querverbindungen gab. So wurde das dann aufgemalt. Überall gab es wahnsinnig viele Querverbindungen, Querverstrebungen, Einmischungen in Dinge, wo du gar keine Verantwortung hast, was nicht dein Bereich ist, was ganz, ganz viel Uneinigkeit dann hervorbrachte, Streit dann ganz schnell entstehen kann. Enorm viel Ressourcen, Kraft, Kapazitäten gehen dann dabei verloren, die Dinge wieder zu versuchen, zurechtzurücken. Kann unordentlich sein, auch in diese Richtung gehen. Unordentliche Zurechtweisen, also jemand zu seinem Recht, zur Ordnung gewiesen werden, zu Recht, zu seinem Recht weisen. Manchmal halt auch in dem Sinn, in die Schranken weisen. Vielleicht verstehen wir diesen Begriff etwas besser. Die Unordentlichen zurechtweisen bezieht sich dann in diesem Zusammenhang aber auch im erweiterten Sinn auf unsere Familie, auf unser Arbeitsleben. Wenn wir gerade in unsere Gesellschaft hineinschauen, wenn wir in unseren Familien, in unseren Ehen ordentlich leben würden, würde es nicht so viel Elend, Leid und Not und Zerstörung in unseren Familien und in unseren Ehen geben, wenn wir ordentlich leben würden. Arbeitsleben, das war auch ein großes Problem in Thessalonich. Manche warteten oder waren so davon überzeugt, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Ich bin noch nicht blöd und arbeite noch. Wozu? Haben sich dann von anderen versorgen lassen? Und auch da sagt Paulus, nee, geht euren Job nach, solange bis Jesus wiederkommt. Das ist eure Verantwortung, dich da nicht tragen zu lassen von anderen. Unordentliche Zurechtweisen. Eine Aufgabe von uns allen. Im Miteinander und füreinander. Paulus schreibt es hier nicht im Bezug oder allein in der Verantwortung der Gemeindeleitung, der Ältesten. Das ist eine Aufgabe, diese Perlenkette, die gilt uns allen. Auch in Zukunft werde ich weiter noch Dinge aufführen oder durchgehen mit euch. Und alles, was in dieser Perlenkette auftaucht, ist für euch alle zu tun. Eure Verantwortung. Tröstet die Kleinmütigen, sagt er hier weiter. Eine andere Übersetzung sagt, ermutigt die Ängstlichen. Das sind Geschwister, die ihren Mut verloren haben. Das sind Geschwister, die in sich zusammengesunken sind, die die Perspektive für ihr Leben verloren haben. Vielleicht können wir auch sagen, die nur noch wenig Leben so in sich haben. Plätschert irgendwo noch dahin, es geht zwar noch irgendwie den Gang, aber Es ist nicht mehr wirklich viel Leben da. Es sind Geschwister, die schnell zweifeln und die Zusagen Gottes doch immer wieder in Frage stellen, nicht für sich in Anspruch nehmen wollen oder auch in dem Moment können. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, das steht da, aber gilt mir das? Ja, eigentlich weiß ich nicht. Und na, theoretisch ja, aber ich, dieses Zweifeln, dieses nicht für sich wirklich einen Anspruch nehmen zu sagen, jawohl, Herr, danke, ich nehme es jetzt. Ja, von daher auch gerade das Beispiel, was Damaris erzählte, mit das wirklich einen Anspruch nehmen und darauf zu vertrauen. Das sind Geschwister, die von sich meinen, was kann ich schon tun? Ich kann doch gar nichts tun in der Gemeinde. Bin so ein kleines Licht, ich bin so demütig, ich kann gar nichts tun. Den Mut verloren haben, einen kleinen oder auch gar keinen Mut mehr haben, die Kleinmütigen. Was sollen wir tun? Wir sollen sie trösten. Trösten ist im biblischen Sinn vor allem Ermutigung. Es hat zu tun mit helfen. Helfen, wieder Mut zu bekommen. Mut und Stärke, die auch in dem Zusammenhang dann fehlt, wieder aufzubauen. Trost setzt etwas in Bewegung. Trost, es bewirkt dann auch eine Veränderung. Ein Weitergehen, ein Vorankommen. Trost ist manchmal einfach nur Zeit haben, um zuzuhören. Zeit zu nehmen. Da zu sein und zuzuhören. Ich habe schon immer wieder erlebt, dass jemand gekommen ist und ja, wie wir dann so sagen, sich ausheulen oder ausweinen. Einfach mal ausschütten das Herz. Erleichtern, dass einfach jemand da ist, der Zeit hat zuzuhören, Zeit hat mitzubeten, hat schon ganz, ganz viel Mut gegeben, voranzugehen, weiterzugehen. Trost ist es, wenn du für den anderen da bist und wirklich einige Schritte mitgehst. Ganz praktisch, das können Dinge im Haushalt, im Haus, in der Wohnung sein, das können praktische Dinge sein mit dem Auto, mit irgendwelchen anderen Dingen, die einfach praktisch zu tun sind. Es können Amtsgänge sein, also mit Ämtern zu tun haben, wo der ein oder andere wirklich seinen Mut verloren hat und einfach nicht mehr weiter weiß. Mit dabei, mitzugehen über die Formulare, manchmal ist das ja ein Wust, einfach mal drüber zu schauen, zu unterstützen, also ganz, ganz praktische Dinge. Aber auch zu trösten im geistlichen Sinne, also zusammen die Bibel zu lesen, zu beten, von den eigenen Erfahrungen dann in dieser Zweierschaft dann auch zu erzählen. Nicht wahllos gute Ratschläge rauszuschmeißen, sondern wirklich für diese Person da zu sein, auszutauschen und dann auch voneinander zu lernen, füreinander da zu sein. Das Angebot zu machen, hey, ruf mich an, wenn du Probleme hast oder wenn einfach danach ist, melde dich. Ruf an, da zu sein. Zu trösten den anderen, der keinen oder nur einen kleinen Mut hat, helfen, wieder etwas Mut zu bekommen, Mut aufzubauen. Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, sagt Paulus hier der Gemeinde Thessalonich, und das sagt er auch uns. Wörtlich heißt es, nehmt euch der Schwachen an. Das bedeutet, mach ihre Sache zu deiner eigenen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihre Sachen zu deinen eigenen zu machen? Trage mit an dem, was sie zu tragen haben. Lass dich auf das ein, was den anderen bewegt. Tu es nicht als, das müsstest du eigentlich besser wissen, ab. Hilf mit tragen, das auch in praktischen, moralischen und im geistlichen Bereich, da, wo es nötig ist. Vielleicht mal auch selber anzurufen, eine Postkarte zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben. Einige nutzen WhatsApp. Eben mal, es ist eine sehr kurze Möglichkeit, mal zu schreiben, hey, einfach mal einen Bibelvers weiterzuschicken oder eine SMS. Bibelvers, der dir wichtig geworden ist, schreib einfach, schreib ihn auf, schick ihn weg, schick ihn weiter. Gute Möglichkeiten. Tragt die Schwachen. Wer ist jetzt schwach? Bist du schwach? Oder bist du stark?
Viele sind finanziell sehr schwach.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Bereiche. Ja? Ein Punkt. Ja. Und das ist etwas, dessen wir uns ganz, ganz klar und bewusst machen müssen. Jeder von uns ist schwach. Aber jeder von uns ist auch stark. Keiner von uns ist nur schwach. Und keiner von uns ist nur stark. Das gibt es nicht. Und wenn es hier darum geht, dass Paulus uns sagt, wir sollen die Schwachen tragen, dann geht es auch darum, dass wir voneinander lernen. Nicht nur, ich helfe dir mal, was ich gerade durchaus auch gesagt habe, natürlich, aber wir müssen da wahnsinnig aufpassen, nicht in irgendeiner Form zu kommen, was so von oben herab oder ja von oben herab sich in irgendwie der Person zu begegnen. Ich zeige dir jetzt mal, wo es lang geht. Sondern wir lernen voneinander und wir lernen miteinander. Der Unterschied ist das Verhältnis zwischen stark und schwach sein. Manche von uns sind auf mehr Gebieten stark wie andere. Aber nur stark und nur schwach, diese Kategorien, die gibt es nicht. Es ist unbiblisch. Ganz klar. Manche Geschwister, sie brauchen halt mehr getragen werden wie andere. Aber das ist unsere Aufgabe, Geschwister zu tragen. Habt Geduld mit allen, sagt Paulus hier noch am Ende. Seid langmütig gegen jedermann, langmütig, geduldig mit allen. Geduld mit den Unordentlichen. Hast du Geduld mit den Deserteuren, mit den Drückebergern, mit denen, die sich Rechte herausnehmen, die ihnen überhaupt nicht zustehen? Mit denen, die zu ihrem Recht gewiesen werden müssen? Hast du da Geduld? Hast du Geduld mit den Kleinmütigen? Mit denen, die ihren Mut verloren haben, die immer wieder zweifeln? Und nicht wissen, wie es weitergehen soll? Hast du Geduld? Hast du Geduld mit den Schwachen, die mehr Hilfe und getragen werden brauchen, als dass sie geben können, auch obwohl sie in einigen Bereichen ganz klar geben können und dann auch geben sollen? Unbedingt. Sich nicht immer nur dann ins eigene Schneckenhaus zurückzuziehen und sich dann immer nur bedienen zu lassen und tragen zu lassen. Das wäre in diesem Zusammenhang durchaus ein falsch verstandenes sich tragen lassen, immer nur bedienen lassen, sondern und damit klingt vielleicht hart, aber letzten Endes, bewusst oder unbewusst, die Hilfsbereitschaft, das Tragen der anderen auszunutzen, schamlos auszunutzen. Das wäre oder ist fatal. Müssen wir dann auch aufpassen. Aber hast du Geduld, die Schwachen zu tragen, die deine Hilfe gebrauchen? Geduld ist theoretisch gar nicht so schwierig. Oder? Wenn wir uns das so vorstellen, Geduld zu haben, kann ich mir gut vorstellen, so. Solange ich nicht mit irgendwelchen Situationen konfrontiert bin, wo ich dann ganz viel Geduld brauche. Bis dahin kann ich mir das sehr gut vorstellen, habe ich nicht so die großen Probleme. Ihr habt vielleicht schon mehr Erfahrungen, weiß ich nicht, mag euch anders gehen, aber das ist so mein Ding. Etwas schwieriger wird es dann, wenn es dann wirklich gebraucht wird. Und Geduld ist eine in der Praxis durchgehaltene positive Einstellung zu einem Menschen. Wenn das, was ich mir im Vorfeld durchaus vorstellen kann, über einen langen Zeitraum in der Praxis dann auch funktioniert hat, ich es dann auch durchgehalten habe, dann habe ich, weiß ich, was Geduld ist, oder schmeiße ich es vorher alles hin. Und deshalb ist Geduld auch ein Geschenk. Geduld ist ein Geschenk. Und geduldig wirst du dann, ja, wann wirst du jetzt geduldig? Geduldig wirst du dann, wenn du den anderen sehen und lieben lernst, wie Gott ihn sieht und liebt. Wenn du diese Sichtweise entwickeln kannst, wie Gott den anderen Menschen sieht und liebt, und diese Sichtweise Gottes zu deiner eigenen wird, dann lernst du Geduld in der Praxis durchzuhalten. Einige von euch kennen wahrscheinlich Manfred Siebald, Liedermacher. Er hat mal zu meiner Teenagerzeit ein Lied rausgebracht. Da geht es gerade darum, um diese Geduld. So lese ich euch einmal die erste Strophe und den Refrain vor. Die Fliege ist tot, ich habe sie erschlagen. Jetzt habe ich Ruhe, sie reizt mich nicht mehr. Warum musste sie auch um die Lampe jagen, als ob sie nicht richtig im Kopfe wäre? Doch während ich siegesbewusst den Rest der Jagd im Papierkorb beerdigen will, setzt sich eine Frage in mir fest. Und plötzlich wird es in mir ganz still. Und dann der Refrain. Wie wäre es, wenn Gott so wär wie ich und gleich erschlüg, was ihm missfällt? Wer könnte dann dem Tod entfliehen? Er hätte Christus nicht gesandt für mich, für meine Schuld und für die der Welt, damit ich leben kann durch ihn. Wie wäre es, wenn Gott so wär wie ich und gleich erschlüg, was ihm missfällt? Es wäre fatal, dann würde es keine Gemeinde hier in Lüchte noch sonst nirgendwo geben. Aber Gott ist nicht so. Merken wir, und wenn wir seine Sichtweise und seine Liebe sehen zu uns Menschen und das für uns annehmen, dann lernen wir Geduld. Das ist der Anfang einer Perlenkette, einiger Ratschläge, ja Ermahnungen für unser Gemeindeleben hier vor Ort in der evangelischen Freikirche Lüchte. Wie es die Geschwister in anderen Gemeinden tun, miteinander umgehen, es ist nicht meine Verantwortung. Wir sind verantwortlich in diesem Moment für uns, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir das umsetzen, ganz praktisch. Du, der du heute da bist, du bist von Gott aufgerufen, aufgefordert, diese Perlen, diese Ermahnungen, diese Ratschläge umzusetzen, in deinem Umfeld es zu praktizieren. Das ist das, was Gott von dir möchte. Amen.